Vorfreude heisst unsere Predigtserie. Vorfreude kann man über so viel Unterschiedliches haben. Vorfreude kann man zum Beispiel auch haben, wenn man am Abend einen Film miteinander schauen will. Meine Frau und ich machen das öppe die miteinander. Vor Jahren haben wir mal einen Film angeschaut, den wahrscheinlich der ein oder andere von euch kennt. Der heisst «Catch me if you can». Auf gut Deutsch so «Fang mich, wenn du kannst». Mich hat der Film absolut begeistert. Nicht, weil es eine erfundene Geschichte ist, sondern weil es eine echte Geschichte ist. Aber auch, weil es so unglaublich erstaunlich ist, was da passiert. Da ist ein junger Mann, wo es schafft, als Arzt tätig zu sein und gar nicht Arzt ist, wo plötzlich Pilot ist und sich eine Uniform anlegt und jeder nimmt ihm das ab, jeder glaubt ihm das und er ist in verschiedensten Berufen, ich meine, die Rechtsanwalt ist auch mal oder irgendwie so etwas, ganz unterschiedliche Berufe und er immer gerade, bevor sie ihn fangen wollen, verwischt er und ist wieder in einem anderen Beruf, hat einen anderen Namen und ihm hat man das immer abgenommen, dass er das kann, dass er eine Ausbildung hat, genau, bis es das Letzte irgendwann einmal aufgefallen ist und die fälschungssicheren Schecks erfunden worden sind. Das haben wir ihm zu verdanken. Da hat jemand anderen etwas vorgemacht. Wenn wir jetzt miteinander in die Bibel schauen, dann geht es ein Stück weit auch um das. Und es geht um unser Herz. Beim Volk Israel, wenn man da ins Alte Testament hineinschaut, dann hat das Volk Israel eigentlich alles gehabt, was sie gebraucht haben. Sie haben den lebendigen Gott auf ihrer Seite gehabt, aber sie haben ringsum geschaut zu den anderen Völkern und haben gesagt, alle haben einen König, wir wollen auch einen König haben. Und Gott hat Mühe gehabt, ihnen zu erklären, dass er doch für sie da ist. Sie haben aber etwas von ihren Augen wollen. Ein prunkvoller Herrscher haben sie sich vorgestellt, der begeistert, der mitreißt. Und eigentlich haben sie alles gehabt, was sie braucht. Und manchmal ist das bei uns Menschen leider so, wir wollen dann immer wieder auch so einen Schauspieler haben, der etwas hermacht, der etwas zeigt. Gerade auch in der Demokratie, da wollen wir dann oft nicht einfach einen demütigen Mann haben, sondern einen, der oben die ganz große Figur abgibt, wo etwas hermacht, die fehlerfreie, die Könnerfigur, der, zu dem man aufschauen kann. So einen König hat das Volk Israel wollen haben. Und Gott war eigentlich dagegen gewesen. Aber er hat ihnen den Wunsch erfüllt, hat den Wunsch nachgegeben. Und wie man dann in der Geschichte sieht, das war nicht zum Besten vom Volk. Israel hat als erstes den König Saul bekommen. Der König Saul, er hat irgendwann in seinem Leben wiederholt gegen Gottes Anweisungen sich widersetzt. Und er ist klar geworden, er kann nicht König bleiben. Er ist zwar noch König gewesen, aber es ist schon ganz klar gewesen, er wird es nicht bleiben. Ein anderer soll zum König gesalbt werden, also im Prinzip designiert zum Nachfolger von Saul, während er noch im Amt ist, während er noch am Leben ist. Und der Samuel, ein alter Prophet im Alten Testament, ist beauftragt worden, den neuen König Salbe. Er hat noch nicht gewusst, wer das ist, aber er hat den Auftrag bekommen. Geh auf Bethlehem, geh zu der Familie vom Isai und tu den neuen König salbe. Der große Samuel, der hat Schiss in der Hose gehabt. Was passiert, wenn ich jetzt dort hingehe und der Saul das mitbekommt, dann bin ich ein Kopf kleiner. Wie soll ich das machen? Und Gott hat ihm sogar noch gesagt, ja, dann geh, nimm ein junges Tier mit, so ein Kalb, geh auf Bethlehem und sag, du willst ein Opferfest feiern. Das war üblich, dass er das öppe dir macht. Und so hat er es gemacht. Samuel nimmt das Opfertier mit und geht auf Bethlehem zu der Familie vom Isai und sagt, hey, bring all deine Söhne, wir feiern das Opferfest. Und der Samuel weiß ganz genau, da wird der nächste König sein. Ich habe den Auftrag, den nächsten König zu salben. Und als der Isai dann seine Söhne bringt, staunt er nicht schlecht. An der Stelle, wo ich Predigt vorbereitet habe, ist mir etwas in den Sinn gekommen, dass ich mal ein Buch gelesen habe, wo vielleicht einem einen oder anderen auch bekannt ist, der kleine Prinz. So eine Geschichte. Und der Autor, der erinnert sich an ein Bild, wo ein Kind gemalt hat. Und wir sehen das Bild jetzt. Und er hat den Erwachsenen gefragt, aufgrund von dem Bild von dem Kind, habt ihr eigentlich keine Angst vor dem Bild? Und die Erwachsenen haben sich das angeschaut und haben gesagt, warum sollen wir vor dem Hut Angst haben? Er hat ihnen dann gezeigt, was wirklich dahinter steckt. Denn die Erwachsenen haben nicht gesehen, dass eigentlich etwas ganz dahinter steckt, dass es eine riesige Schlange ist, wo das Kind gemalt hat, so eine Boa, wo einen riesengroßen Elefant verschluckt hat. Aber natürlich sieht man nicht in den Bauch rein, darum hat das Kind das oben so gemalt. Und wenn man ganz gut schaut, dann sieht man an dieser Hutkante, wo man denkt, das ist eine Hutkante, rechts sieht man so einen Punkt, das ist das Auge der Schlange. Und die Erwachsenen haben nicht gesehen, was eigentlich dahinter steckt. Wir sehen etwas relativ schnell und versuchen, uns ein Bild zu machen mit dem, was uns bekannt ist. Beim Samuel ist das eben dann auch so gewesen. Er hat dann all die Söhne gesehen, die zu dem Opferfest gekommen sind. Und jetzt brauche ich mal Tobias. Tobias, komm mal zu mir führen. Genau, und steh mal da schön Anna, genau. Wir haben jetzt die sieben Söhne, die er da zum Opferfest mitgebracht hat. Einer besser wie der andere, einer schöner wie der andere. Und der Samuel, der hat das erste Mal den Ältesten gesehen, den Eliab, und hat gedacht, wow, wie der aussieht. Gewaltig, wow, das ist der nächste König. Hey Gott, du hättest dir nichts Besseres ausdenken können, wie der zum König zu machen. Der macht Eindruck, der ist gross und stark. Und Gott hat gesagt, hey, stopp. Stopp, der ist es nicht. Samuel ist da gestanden und hat gedacht, das darf so nicht wahr sein. Gross baut und stark, der wird etwas hermachen. Der wird das ganze Volk begeistert hinten reinsäckeln. Und Gott hat ihn zurecht gewiesen, der Samuel, und hat gesagt, schau nicht auf sein Ansehen, schau nicht auf seinen höheren Wuchs, lass dich nicht von dem beeindrucken. Ich habe ihn nicht erwählt, das soll nicht der nächste König werden. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, in dem Vers 9, dort in der Geschichte, im 1. Samuel 16, da heißt es im Vers 9, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er vor Augen hat, der Herr aber sieht das Herz an. Der Samuel hat nur gesehen, wow, der ist groß und stark, wow, ein cooler König. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und er hat ja gerade das erste Mal den Nächsten gesehen, der Abinadab, der zweite Sohn. Vielleicht ist das einer gewesen, wo man gerade schon gemerkt hat, wow, der ist klug, der ist weise. So einer, das ist er, der bräuchte mir. Aber Gott hat auch bei ihm gesagt, das ist er nicht. Ich schaue nicht aufs Äußere, ich schaue aufs Herz. Und der Samuel ist zum Nächsten gegangen, zum Schammer. Der ist vielleicht wunderschön gewesen, aber Gott hat auch gesagt, nein, der ist es nicht. An dieser Stelle bei der Geschichte habe ich die Kinder dann immer gefragt, so die schöne, fromme Kind, die alle Bibelgeschichten kennen, welcher ist es denn? Und die Kinder sagen immer, der Letzte. Der Letzte, der ist es. Der ist es auch nicht. Gott hat nämlich bei all diesen 7 gesagt, nein, die sind es nicht. Du siehst das, was vor Augen ist, und ich schaue ins Herz, die sind es nicht. Das sind nicht die, die ich auserwählt habe. Und der Samuel war recht verzweifelt, als er das gesehen hat. Er ist blöd da gestanden. Hey, jetzt komme ich dort. Will der nächste König salben? Habe noch die beste Ausrede, die man haben kann, ein Opferfest feiern. Und jetzt will ich den nächsten König auslesen und keiner von denen ist es. Gott, was hast du dir jetzt da dabei gedacht? Und Gott hat gesagt, wieso gib mir das Bild, das du dir gemacht hast. Gib mir deine Vorstellung von dem König. Und als Samuel dann den Isai fragt, du, das, irgendetwas kann nicht stimmen, ich habe einen Auftrag und das sind 7 Söhne, ist das denn wirklich alles, was du hast? Ist der Isai auf die glorreiche Idee gekommen, oh, es könnte sein, mal, ich glaube da, also bei so viel kann man ja den Überblick verlieren. Es gibt Ausleger, die behaupten, ja, vielleicht ist es gar nicht so, er ist sich vielleicht nicht ganz sicher gewesen, ist es seine oder nicht. Ich glaube das nicht. Aber Monika, wir haben auch irgendetwas vergessen, irgendetwas fehlt. Haben wir noch etwas? Mal, der ist es nämlich gewesen, der absolut, der Kleine. Der haben es vergessen. Und ziemlich sicher haben sie an den nicht gedacht, weil der noch nicht in dem Alter war, wo er hätte dürfen, wo er noch nicht kultfähig war, wo er an so einem Opferfest hätte dürfen dabei sein. Er war noch nicht würdig gewesen. Ja, der Kleine, der tut die Schafe hüten. Und dann haben sie ihn geholt und Gott hat ihm gesagt, mol, der ist es. Den habe ich auserlesen. Heute feiern wir den 3. Advent. Und unsere Predigtserie heisst Vorfreude, der neue König. In dieser Serie schauen wir alles an, was so auf Jesus im Alten Testament auch hinweist. Schaut auch dort, ist es so gewesen, dass sich niemand hätte vorstellen können, dass der neue König in einem Stall auf die Welt kommt. Alle hätten erwartet, ja, im Königspalast. Klein und unscheinbar ist Jesus auf die Erde gekommen. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Und er hat sogar weise Männer bekommen, die in der Ferne die Sternenkonstellation entdeckt haben, dass da etwas Grossartiges in Israel passiert, und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und als erstes fragen sie, wo? Im Königspalast. Den neuen König suchen wir. Aber sie haben ihn nicht gefunden, weil er im Stall so klein und unscheinbar auf die Erde gekommen ist. Gott hat sich den David ausgelesen. Man könnte eigentlich sagen, der noch vorig war. Der Rest, wo in ihren Augen noch nicht so viel Wert hatte, wie sie eigentlich gedacht haben. Sie hätten nie an den gedacht. Zu jung, um als Opferfest zu kommen. Und der Rest nimmt Gott und legt seinen Segen drauf und seinen Geist rein. Ich erlöse dich, Tobias. Danke vielmals. Was uns manchmal vorkommt, wie so der kleine Rest. Die Bruchstücke, wo vielleicht noch vorig sind, was wir an Hoffnung haben, an Glauben haben, an Liebe, an gutem Willen, das nimmt Gott und er macht etwas Grosses draus, etwas Ganzes draus, wenn er seinen Segen drauf legt. Und darum dürfen wir das Gott überlassen. Ich bin mir sicher, dass auch heute am Morgen Gott wird umgehen und Menschen ansprechen im Herz. Dass er umgeht und wird berufen und er sucht nicht dein Aussehen. Er sucht nicht deine Leistung. Er sucht nicht, was du alles schon vorzuweisen hast. Was ist an dem Herz von David so Besonderes gewesen? Wenn man die Geschichte von David anschaut, er hat eigentlich auch ein zerbrochenes Herz gehabt. Gott kann nicht mit Menschen arbeiten und durch Menschen wirken, die ein stolzes Herz haben. Ein Mensch, der auf sich selber baut und auf sich selber vertraut. Sondern er sucht zerbrochene Herzen. Und interessanterweise, das kommt beim David in seiner Geschichte immer wieder raus, dass er eigentlich den Wunsch hat, mit ungeteiltem Herz Gott zu dienen. Aber er hat gewusst, dass von Jugend auf, er nennt das, das Dichten und Trachten von unserem Herz eben nicht nur Gutes hat. Dass unser Herz oft von Jugend auf böse ist und dass Satan es immer wieder versucht, einen reinzulegen. Er hat das beim David probiert und oft auch geschafft. Er hat es geschafft, ihn wieder von Gott wegzubringen. Aber der David hat immer wieder zu Gott zurückgefunden. Und hat gesagt, dir will ich hören, Herr. Wenn wir vom Herz reden, dann denken wir ja oft, oh, jetzt geht es wieder um Gefühl. Aber das Herz bei den Juden ist nicht nur der Sitz der Gefühle, sondern auch der Sitz vom Willen. Was bei uns Europäern manchmal wir sagen, das ist da oben, ist bei den Juden eigentlich da. Lebensentscheidungen werden da getroffen. Der Intellekt, der Verstand sitzt da. Das Herz ist der Ort, wo sich ein Mensch für oder gegen Gott entscheidet, wo die wichtigen Entschlüsse vor dem Leben gefällt werden. Und der David, der hat so viel können. Er ist von klein auf ist er ein Hirt gewesen. Er ist Musiker gewesen. Später ist er beim Saul sogar, bis ihm, ja, der hat das noch gar nicht gewusst, dass er sein Nachfolger wird. Ist er therapeutisch unterwegs gewesen mit ihm, mit seinem Hafenspiel und seinem Gesang? Er war Therapeut gewesen, er konnte besänftigen, er war Dichter gewesen und er hat eine Gabe nach der anderen. Aber der David hat nie über sein Können reden. Der David war von Gott offenbar gewesen mit seinem Herz. Er war nie ein Mensch, der irgendeine Show abziehen wollte. Er hätte sogar offen vor dem Volk anstehen und sagen, es sieht nicht gut aus in meinem Herz. Ich habe ein böses Herz. Und hätte das Herz wieder für Gott öffnen. Und der Geist Gottes, der wird in meinem Herz verändern und einziehen. Da, wo manchmal auch unheilvolle Entscheidungen getroffen worden sind. Gott wird mein Herz. Ich weiß nicht, wer von euch gerne auf dem Wasser unterwegs ist, mit dem Segelboot. Beim Segelboot zum Beispiel ist das auch so, dass wir einfach sehen, was so vor unseren Augen ist, das, was über der Wasseroberfläche ist. Aber darunter hat es etwas ganz Entscheidendes, der Kiel. Und bei dem Kiel ist es recht entscheidend, wie stark das der ist. Wie tief das der runtergeht. Wir sehen immer nur das, was Eindruck macht. Und das Interessante, was ich noch finde, wenn man da weiterliest, der David, das ist nicht einfach ein hässlicher Bursch gewesen, den Gott ausgewählt hat. Das ist, man könnte sagen, eigentlich so, Traum von allen Schwiegermüttern. Traumboy. Der war schön anzusehen. Und so etwas ist nicht per se schlecht oder negativ. Wenn wir uns verlieben, dann verlieben wir uns auch. Also ihr könnt mir nicht vormachen, dass ihr euch als erstes in den Charakter des anderen verliebt habt. In der Regel ist das nicht. Wir sehen zuerst mal das, was vor den Augen ist. Das andere muss dann dazukommen. Und man muss lernen, tiefer zu schauen. Gott sieht aber von Anfang an, was da unter dieser Wasseroberfläche ist. Wir können uns manches noch vormachen aneinander. Aber vor Gott ist es offenbar. So wie bei dem nächsten Bild, das wir sehen, wenn man sich etwas vormacht, nach außen hin super, aber nichts dahinter. Wenn man mal hinter die Fassade schaut, was steckt denn da dahinter? Und Gott schaut ins Herz, haben wir gelesen. Er sieht, wie du wirklich bist. Er schaut sofort hinter das Äußere. Bei der letzten Pastorokonferenz, die wir hatten, ist mir ein Satz ganz tief reingegangen, weil ich selber gemerkt habe, dass jede Sünde, die hier auf der Welt passiert, eigentlich als Samenkorn schon bei mir im Herz vorhanden ist. Theoretisch bin auch ich fähig zu jeder Sünde, die es in dieser Welt gibt. Und wir haben den Satz gelernt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Wenn ich mir ehrlich bin von meinem Herz, die Anlagen sind alle da. Ich bin sündiger, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Aber, jetzt kommt das große Aber. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Ich muss von mir selber können erschrecken und merken, wow, zu was wäre ich alles fähig. Aber der zweite Schritt gibt mir wieder Freiheit. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Unser Herz, es ist umkämpft. Unser Herz kann lügen, kann stellen, kann Ehe brechen, jemanden ermorden. Und wenn es nur in Gedanken ist. Und auch der David hat in all diesen Punkten krass versagt. Und dann lesen wir im Alten Testament, zum Beispiel im Jeremia, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Unser Herz ist nicht von Grund auf nur gut. Oder in Matthäus im Neuen Testament heißt es, ein bisschen anders ausgedrückt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. In mir selber bin ich sündiger, als ich jemals hätte können glauben. Aber der David hat Gott dennoch geliebt. Er war parat nach seinem Ehebruch, nach dem Mord, sich von einem anderen Propheten Kopf waschen zu lassen und zu Gott umzukehren. Und Gott hat von Anfang an die Eigenschaft auch bei ihm im Herz gesehen, dass er einsichtig ist, dass er Bereitschaft hat, zur rückhaltslosen Selbsterkenntnis. Bereit, seine Schuld einzugestehen, sich darunter zu beugen. Dass man nachlesen will, Psalm 51 empfehle ich euch. Das ist ein Psalm, wo David das ganz fest ausdrückt. Und auch außen hin war er ein starker, erfolgreicher König, aber im Inneren doch ein Ehebrecher und Mörder. aber der David hat mit dieser Schauspielerei aufhören. Und auch unser Herz ist umkämpft. Gott schaut auf unser Herz. Und ich habe den Wunsch, dass ich Jesus ähnlicher werden darf. Und zum Schluss noch, Gott wird in dem Herz wohnen. Ich will ein paar Vers da aus dem Abschluss vorlesen von dieser Geschichte. Und da heißt: So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Und das ist etwas ganz Besonderes im Alten Testament. Eigentlich ist der Heilige Geist nur zeitweilig auf Leute gekommen für eine bestimmte Aufgabe, für etwas Bestimmtes. Und ab dem Moment hat ihn der Geist nicht mehr verloren. Und was ich so fantastisch finde, wenn wir vom neuen König reden, ich habe vorher schon hingewiesen, auf den anderen König, der gekommen ist, wo niemand gedacht hat, wie der auf die Erde kommt, dass das wirklich der Retter soll sein. Gottes Sohn ist auf die Erde gekommen und er hat den Heiligen Geist da gelassen, nachdem er wieder zu Gott in den Himmel zurück ist und hat gesagt, er ist bei euch. Er wird euch nicht verlassen, er kommt nicht nur noch zeitweilig, sondern ab jetzt dürft ihr mit dem Heiligen Geist unterwegs sein, wenn ihr zu mir gehört. Und der Heilige Geist, der zeigt mir eben auf, dass ich in mir sündiger bin, als ich jemals hätte mir vorstellen können. Aber, achtet bitte auf das Aber, in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Gott wird als Person in meinem Herz Wohnung nehmen. Mit Jesus fängt eine ganz neue Zeit an. Er hat sein Leben für dich hergegeben, damit unsere Schuld vergeben sein kann, das Böse überwunden sein kann. Er ist Sieger. Und jetzt ist Vergebung möglich. Eine Beziehung zu Gott ist möglich, wie nie in der Geschichte vorher. Der Heilige Geist wird ganz nah bei dir sein, in deinem Herz wohnen. Und wird dir offenbaren, wie Gott über dich denkt. Ganz egal, was bei dir bisher gelaufen ist, du kannst Gott dein Herz offen anlegen und sagen, Gott, so wie der David, in meinem Leben ist vieles, vieles nicht gut. Aber du bist da mit deiner Vergebung, nimm du mein Herz, veränderst du. Und Gott hat versprochen, ich will euch das versteinerte Herz nehmen, ich will euch ein lebendiges Herz geben, wo gern mir nachfolgt. Und das Versprechen, das haltet er. Wenn der Heilige Geist in deinem Herz wohnt, sich kann ausbreiten, dann wirst du in eine ganz andere Freiheit hineinkommen, wie du es jemals erlebt hast. Eine Freiheit im Glauben, wo es nur durch ihn gibt. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass wir durch dich Vergebung dürfen haben und dass du am Kreuz und bei der Auferstehung dich als Sieger erwiesen hast gegen Satan und gegen alles Böse. Danke, dass du jedes von uns kennst, wie es in unserem Herz aussieht und dass wir eigentlich auch das Samen haben zu jeder Sünde, die es auf dieser Welt gibt. Zu jeder Schlechtigkeit. Ich muss eingestehen, mein Herz ist nicht gut. Komm du mit deinem Geist ganz neu in unser Herz. Erfüll du uns. Gib du uns ein lebendiges Herz, das gern dir nachfolgt. Danke dürfen wir in dir geliebter sein, als wir jemals hätten dürfen und können hoffen. Und danke dürfen wir jetzt vor deinem Thron stehen, in deinem Angesicht, face to face, und uns von dir berühren lassen. Beweg du mein Herz, beweg du unser Herz.